in der schwierigsten Zeit des Lebens sich Hilfe und Unterstützung suchen, wo man nur kann, diese dann auch annehmen und in den hoffnungslosesten Situationen auch ruhig einmal mehr nach Hilfe und Unterstützung fragen. Das ist der Appell von Jutta Hutzler. Sie ist mein Gast in dieser Folge von Zimmer mit Aussicht. Ihre Tochter Anni leidet an einer seltenen Stoffwechselerkrankung, die ohne Stammzelltransplantation sich extrem lebensverkürzend auswirkt. Wie sie das gemacht hat, wie sie nach Hilfe und Unterstützung gesucht, sie gefunden und auch angenommen hat, einmal mehr eben auch nachgefragt hat, diese Zeit überstanden hat, auch mit Hilfe ihrer Familie und wie es war, den Stammzellspender danach dann persönlich zu treffen. Das erzählt sie uns in dieser Folge wirklich sehr, sehr eindringlich. Deshalb kann ich sie als Mutmachgeschichte euch nur ans Herz legen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zimmer mit Aussicht. Das ist der Podcast der McDonald's Kinderhilfestiftung. Und wir wollen ja hier bei uns Mutmachgeschichten teilen. Und deshalb sind wir als Team von Zimmer mit Aussicht natürlich immer sehr, sehr dankbar, wenn Menschen hier zu uns ins Studio kommen, um über die schwierigste Zeit ihres Lebens zu erzählen und das ganz offen und ehrlich. Und vor allen Dingen, dafür braucht es ganz viel Kraft, ganz viel Mut und ganz viel Klarheit, finde ich. Und mein Gast hat all das und vieles mehr, weil als wir sie gefragt haben, ob sie heute hierher kommen möchte, um ihre Geschichte zu teilen, hat sie sofort gesagt, ja, das mache ich, weil ich möchte Hoffnung und Zuversicht geben. Ich möchte anderen Familien, denen es ebenfalls eventuell so geht gerade, auch sagen, dass es in den schwierigsten und dunkelsten Zeiten immer ein Stück Hoffnung gibt. Und das ist Jutta Hutzler hier heute bei uns im Podcast. Jutta, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir haben ja vorhin gesagt, bevor die Aufzeichnung gestartet hat, haben wir gesagt, na, wie wird das wohl sein? Ja, so wenn man so im Vorgespräch miteinander sich unterhält, dann ist das ja was anderes, als wenn da ein paar Kameras und Licht und so weiter nochmal eingeschaltet werden. Wie fühlst du dich gerade?
Aufgeregt, tatsächlich.
Bist du aufgeregt, ja, echt?
Extrem, aber ich hoffe, es wird vergehen und wir konzentrieren uns auf unsere Geschichte und dann wird das klappen, hoffe ich.
Wir konzentrieren uns auf deine, auf eure Geschichte vor allen Dingen, die du heute mit uns teilst. Und vorab schon mal, wie gesagt, vielen herzlichen Dank dafür. Bevor wir immer in die Geschichte hineinstarten, und ja, klar, wir müssen immer von Null anfangen, um zu verstehen, was genau passiert ist, bitten wir trotzdem unsere Gäste, uns ein Foto oder auch gerne mehrere Fotos zu bringen, die uns eben, und meistens ist das so, ja, gleich mitten rein in die Geschichte werfen. Ja. Deshalb die erste Frage natürlich an dich. Hast du ein Foto mitgebracht? Das ist es wahrscheinlich, oder?
Das ist es, das ist unser Foto. Und wie du sagst, genau. Es wirft uns mitten rein. Es wirft uns eigentlich zu unserem Tiefpunkt, würde ich sagen, den wir mit Anni erleben mussten.
Also du sagst es schon, mit Anni. Es geht um deine, um eure Tochter Anni,
genau,
die wir hier sehen. Und beschreib kurz, wo seid ihr da?
Da sind wir nach sehr langer Zeit bereits im Krankenhaus, sind wir dann auf Intensivstation gelandet. Anni, wie man vielleicht erkennen kann, ist intubiert, das heißt, sie wird künstlich beatmet. Sie hat eine schwerste Sepsis im Bauchraum erfahren müssen. Und ja, da haben wir sie begleitet, 10 Tage lang, in der Hoffnung, dass sie wieder irgendwann aus dem künstlichen Koma geholt werden kann. Vorab, sie hat es geschafft. Nach 10 Tagen konnte sie extubiert werden. Das heißt, der Schlauch wurde gezogen. Und einen Tag später saß sie auch wieder auf ihrem Bett und war tatsächlich wieder sehr schnell die Alte.
Mhm. Das heißt, das, was Sie jetzt gerade hier sehen, ist, wenn du sagst, der Tiefpunkt, ja auch ein Moment, in dem man oder ihr nicht wusstet, ob Anni überlebt oder nicht.
Absolut. Also es war so, dass sie, ihr ganzer Zustand wurde schlechter und schlechter. Ich hatte zum Glück eine Freundin bei mir in diesem Moment. Es hieß, sie wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich soll meinen Mann anrufen, dass er sie noch lebend sehen kann. Mein Mann hat sich dann noch eine Taufe gewünscht, sodass jetzt meine Freundin die Taufpatin von Anni geworden ist, die da zufällig da war. Haben wir dann auch noch gemacht. Mein Mann kam und sie war noch am Leben und ja. Dann hieß es einfach durchhalten und schauen, wie es weitergeht. Aber ja, also wir haben uns damit befasst, wie wir die Anni nach Hause bringen. Würde sie es nicht überleben? Wir haben schon nach Kindersärgen gegoogelt. Wir haben schon uns mit dem Thema tatsächlich befasst. Also es war sehr nah.
kann man sich nie vorstellen. Als Außenstehender kannst du, also bevor wir jetzt gleich zurückspulen und an den Anfang der Geschichte gehen, wenn man das Foto anguckt und dich da sitzen sieht, dann sieht man vor allen Dingen zuerst mal, dass ich finde, man sieht dich nicht verzweifelt, man sieht dich eigentlich eher wartend und ich finde auch zuversichtlich, also als würdest du einfach warten, dass sie wieder aufwacht und da gibt es auch gar keinen anderen Plan B so auf die Tour. Wenn du dich zurückversetzt in die Situation, weißt du noch, was du in so einer Situation eigentlich gedacht hast? Was denkt man da? Hast du dir irgendwelche Mantras entwickelt oder was hast du gedacht?
Also ich habe schon immer mit ihr geredet. Ich habe ihr auch mal gesagt, du hast es bis jetzt geschafft und wenn du jetzt den Weg gegangen bist, dann musst du ihn jetzt auch zu Ende gehen. Ich hatte das Gefühl, dass sie es schaffen wird. Ob das jetzt ein Schutzmechanismus war oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich hatte wirklich einfach das Gefühl, dass sie das packen wird und dass wir da rauskommen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man in so einem Moment völlig die Relation zu Raum und Zeit verliert, oder? Wie ist das?
Absolut. Auf der anderen Seite haben wir auch noch einen Sohn, der gesund ist und zu Hause war, wo man dann spricht man trotzdem mit dem und dann erzählt einem der Kleinigkeiten oder wie es im Kindergarten war. Und da wird man dann wieder zurückgeholt natürlich. Und das funktioniert auch. Also man kann sich da auch drauf einlassen.
Das ist schon mal wirklich ein Tiefpunkt, ein schwerer Einstieg, der gleich mal richtig ans Gemüt geht und ans Herz. Dann lass uns an der Stelle mal zurückspulen an den Tag, wenn du dich daran erinnerst, wo das Ganze überhaupt erst ins Rollen kam. Wahrscheinlich ein Tag, an dem du natürlich nichts von all dem jemals erwartet hättest. Ja. Wie ging das Ganze los?
Also ich hatte eigentlich ein gesundes Kind im Bauch und auch bis sie 7 Monate alt war, war für mich Annie gesund. Nichtsdestotrotz hatte sie immer wiederkehrende Atemwegsinfektionen und so, dass ich eben doch immer mal wieder zu Ärzten gegangen bin. Und dann war ich auf Heimaturlaub bei meiner Mutter und bei meiner Familie zu Hause und sie war wieder erkältet. Und dann bin ich zu der dortigen Kinderärztin gegangen und die hat mich dann 2 Tage komischerweise später, obwohl die Symptomatik jetzt nicht besonders schwerwiegend war, hat sie nochmal mich herbestellt und dann hat sie mir gesagt, also wenn ich ihre Patientin wäre, würde sie mir eben empfehlen, die Annie mal auf Mukopolysaccharidose testen zu lassen. Also hat mir dann einen Zettel mitgegeben mit diesem unaussprechlichen Wort und natürlich macht man das dann, wenn einmal der Verdacht im Raum steht, aber ich habe ehrlich gesagt immer noch gedacht, dass mein Kind gesund ist.
Also sie, die Ärztin, hat dir das auf den Zettel geschrieben. Du hast natürlich davon noch nie was gehört, weil man kann es ja, wie du schon sagst, kaum aussprechen. Ja. Geschweige denn, dass man das eventuell kennen könnte, diese seltene Stoffwechselerkrankung. Ja. Hast du den Zettel einfach genommen und hast dann gesagt, okay, danke, ich gehe da mal los? Also hast du gar nicht gesagt, also bitte, jetzt möchte ich aber auch wissen, was es ist und nachgehakt? Oder war das einfach so ein Moment der Ohnmacht?
Also ich habe mir eigentlich gedacht, ja, aber sie wird es eh nicht haben. Das war meine Reaktion, also kann ich jetzt schon abprüfen lassen, aber sie wird es ja nicht haben. Aha. Sie hat uns auch gesagt, wir sollen nicht googeln. Also ich war mit meiner Tochter dort, ich habe auch nicht groß gegoogelt, mein Mann hat schon gegoogelt und dann hat sich schon so einiges irgendwie wirklich verdichtet und man hat schon gedacht, ja, also so weit hergeholt ist jetzt der Verdacht nicht. Aber ich war eigentlich ganz lang irgendwie so der Meinung, dass das einfach nicht meiner Tochter passiert.
Wie lange denn das? Also wie lange hat es gedauert, bis ihr dann, wo wart ihr denn überhaupt und habt das genetisch abklären lassen?
Also man lässt es dann erst über den Urin abklären. Da kam dann ein Anruf, also da geht es um einen bestimmten Wert, der war zu hoch. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, der war zu hoch. Dann haben die auch gesagt, könnte auch ein Messfehler sein, machen wir das Ganze nochmal. Hat mich dann eher gestresst, dass ich also Uringewinnung bei kleinen Mädels ist echt super schwierig. Ich habe mir gedacht, jetzt mache ich das Ganze nochmal, ja gut. Also ich war da wirklich so mit meiner ganzen Praxis beschäftigt oder diese praktischen Dinge, die man zu erledigen hatte und habe das wirklich weggeschoben. Und dann war es eben doch so, dass ich zu einer ganz normalen U-Untersuchung gegangen bin mit der Annie. Und dann kam wirklich der Test nochmal, der Urintest nochmal mit erhöhten Werten ganz deutlich zurück. Und dann hat mir der Kinderarzt gesagt, also sie hat diese Krankheit. Also wie er es genau formuliert hat, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich irgendwann dann gesagt habe, also sie hat es jetzt. Und dann er gesagt hat, ja. Und dann war aber Corona und ich war alleine. Also meine Mutter war Gott sei Dank bei uns zu Besuch und hat mich gefahren. Aber sie durfte nicht mehr rein wegen Corona. Und dann bin ich da raus mit der Annie auf dem Arm und dann hat es mich erst mal umgehauen. Also dann hat man wirklich körperlich gemerkt, jetzt ist es anscheinend angekommen und ja.
Wusstest du zu dem Zeitpunkt, also hat der Arzt ja auch gesagt, was das bedeutet? Weil ich meine, dass sie es hat, ist das eine, aber was es dann wirklich für Auswirkungen hat oder haben kann.
Ich wusste schon, so ganz ungefähr habe ich dann natürlich schon auch mal mich belesen und mich damit befasst. Aber mehr Informationen habe ich jetzt von dem Arzt auch nicht gekriegt. Ich glaube, dadurch, dass es so selten ist, bin ich mir auch nicht sicher, wie viel Wissen er zu diesem Zeitpunkt zu exakt dieser Erkrankung hatte. Und da gibt es auch verschiedene Untertypen. Das musste man dann erst tatsächlich genetisch feststellen. Und ich hatte so ein bisschen eine Ahnung. Aber also angekommen ist es, glaube ich, erst viel später. Mhm. Also Schritt für Schritt, würde ich sagen.
Und in dieser Zeit, bis es dann wirklich angekommen ist bei dir, hast du was gemacht? Hast du schon angefangen zu gucken, sich zu informieren, Kliniken anzurufen?
Genau.
Oder wusstest du dann schon relativ schnell, wie ernst es ist? Also wenn du jetzt da nichts oder wenn ihr nichts unternehmt, dass es dann auch wirklich im schlimmsten Fall zum Tode führt?
Ja. Also wir wussten ziemlich schnell, sie muss eine Knochenmarktransplantation kriegen. Das war ganz schnell klar. Und dann habe ich mich tatsächlich in die ganze Organisation geschmissen. Also man musste halt gucken, welche Klinik ist jetzt wirklich die beste, welche Klinik führt die meisten Transplantationen durch, welche Klinik hat tatsächlich mit dieser Grunderkrankung Erfahrung. Und es war schon auch so ein gar nicht so leichter Weg, an die ganzen Informationen zu kommen. Und dann war es auch so, dass es gibt einen Verein für diese Erkrankung. An den habe ich mich natürlich sofort gewendet und habe da auch sofort Informationen erhalten. Konnte da mich auch sofort telefonisch mit einer anderen Mutter austauschen, die die Transplantation auch schon hinter sich hatte. Mhm. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die von dem Verein quasi etabliert wurde, wo einfach alle Familien mit genau dieser Art der Stoffwechselerkrankung drin sind und sich austauschen. Da konnte ich dann schon viele Fragen loswerden und konnte auch tatsächlich einfach Fotos von den Kindern sehen. Wie fit sind die, wie gut sind die drauf? Und positiv berührend war das natürlich. Mhm. Und das auch absolut wichtig.
Das glaube ich. Ich kann mir vorstellen, in dem Moment als Elternteil schwankst du wahrscheinlich zwischen der Frage, warum? Ja, warum passiert das uns? Warum hat mein Kind jetzt diese seltene Erkrankung auf der einen Seite vielleicht und auf der anderen Seite aber auch, war euch in dem Moment auch bewusst, dass ihr, ich sag mal, ja, Glück ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber dass diese Krankheit ja so früh diagnostiziert wurde, war ja auch gut oder war ja auch ein Glück,
absolut.
Weil je später, desto schwieriger wird das, glaube ich, soweit ich gelesen habe.
Genau. Also es ist so, dass man bloß bis 2,5 Jahre eigentlich transplantiert, weil sonst schon zu viel kaputt gegangen ist tatsächlich. Und sie wurde mit 11 Monaten transplantiert, also wirklich super früh. Also ich bin da bis heute auch dankbar der Ärztin, die da einfach nochmal hingeschaut hat und sich nochmal überlegt hat, was könnte das sein, diese wiederkehrenden Atemwegsinfektionen, typische Gesichtszüge. Und sich dann eben auch getraut hat, mir zu sagen, lassen Sie das doch mal abklären, wenn Sie wollen. Und dieses Warum, ich weiß es nicht, dieses Warum, da bin ich, glaube ich, zu pragmatisch, das habe ich mir gar nicht so oft gestellt.
Ach so. Nein,
da
das ist
ja
interessant.
Das sind die Gegebenheiten irgendwie und da müssen wir uns damit jetzt auseinandersetzen.
Das zeugt ja von wahrer Stärke, sagen wir mal so. Andere hätten sich wahrscheinlich in dem Warum verkrümelt und vielleicht da eher, wäre vielleicht in einer Art Lethargie verfallen oder so. Aber du bist dann jemand, die gesagt hat, komm, lass anpacken, lass organisieren, lass gucken, dass wir schnell vorankommen.
Genau.
Das ist dann auch ein Wettlauf
mit
der Zeit.
Und es war auch wichtig, genau. Es war auch wichtig, dass wir da vorankommen und dass eben tatsächlich genetisch alles aufgedröselt wird und wir dann wirklich schauen, wir brauchen einen Spender und so weiter. Also
Also dann war klar, ihr braucht eine Stammzelltransplantation, ihr braucht einen Spender, der passt, was ja sicherlich auch nicht so einfach ist zu finden. Ihr habt die Klinik gefunden, die war wo in?
Hamburg.
In Hamburg, genau. Und dann hast du gewusst, so jetzt muss ich zu der Klinik und hast wahrscheinlich irgendwie so ein gewisses Zeitfenster, denke ich mal, für all diese Therapie und all das drumherum bekommen. Von wie lange hat man gesagt, wirst du wohl in der Klinik oder werdet ihr wohl in der Klinik bleiben?
Genau, also es hieß 6 bis 8 Wochen. Das läuft so ab, dass die Kinder dann erstmal eine hochdosierte Chemotherapie bekommen, um das Immunsystem einfach komplett runterzufahren, damit man eben auch die Spenderzellen annehmen kann. Die Chemo dauert zwischen 5 bis 10 Tage. Das waren 7 Tage bei uns. Und dann war es eigentlich so, dass man gesagt hat, 6 bis 8 Wochen, die Zellen, die kommen dann, die neuen Zellen, und dann wird man wieder entlassen. Bei uns kam es anders.
Bevor du gleich auf dieses anders eingehst, wir haben es ja auf dem Foto gesehen, dass es leider anders kam. Bis zu dem Zeitpunkt, als ihr die Klinik gefunden habt und alles organisiert war, ihr losgefahren seid gemeinsam nach Hamburg, mit der Gewissheit ja auch, dass das mal schnell 700-800 Kilometer entfernt ist, du da ein paar Wochen unterwegs sein wirst. Bis dahin ging es, Anni, wenn ich das richtig verstehe, noch okay mit all diesen Erkältungssymptomen, genau. Aber noch recht in Ordnung.
Ja.
Mit wie viel Angst und Sorge packt man da seine Koffer und macht sich auf den Weg in dieses, auf diese Reise eben,
ja,
wo du schon weißt, was da alles kommt mit Chemotherapie und so weiter, ja, und weißt wahrscheinlich auch oder kannst dir relativ schnell ausmalen, was auf Anni dazu kam. Wie viel ja, Angst hattest du da?
Sehr viel Angst.
Wie hat sich das ausgedrückt?
Ja, man kann es ja immer, also man funktioniert natürlich sehr viel schon vorab. Man muss ja trotzdem viel organisieren. Wie packe ich den Koffer? Wie mache ich das mit der Wäsche? Ist alles 60 Grad gewaschen und getrocknet? Welche Spielsachen nehme ich wirklich mit? Welche kann sie brauchen? Welche kann ich desinfizieren auf der Station? Bei uns war natürlich, also eins der schlimmsten Tage in meinem Leben war tatsächlich auch, mich von meinem Sohn zu verabschieden. Weil klar, 6 bis 8 Wochen ist absehbar. Aber der war halt auch erst 2, als ich gegangen bin, und hat es auch nicht, konnte auch 6 bis 8 Wochen nicht greifen. Also wir hatten da und haben da das große Glück, dass der einfach super aufgefangen wurde von meinen Schwiegereltern, der da genauso zu Hause ist wie bei uns. Und trotzdem tut es natürlich extrem weh, den kleinen Sohn zurückzulassen und gleichzeitig zu wissen, dass die Tochter jetzt wirklich harte Zeiten durchmachen muss.
Mhm. Was hat dir in der Zeit Halt gegeben?
Ja, also zum einen wirklich das Wissen, dass mein Sohn gut aufgehoben ist. Es war Corona, das heißt, mein Mann und ich, wir konnten eh nicht gemeinsam in dieser Isolierstation sein. Es durfte immer noch nur ein Erwachsener dabei sein. Ich wusste, mein Mann ist zu Hause, größtenteils bei meinem Sohn und eben meine Schwiegereltern. Und dann habe ich einfach wahnsinnig viel Zuspruch von Familie und Freunde und Freundinnen erfahren, die eben ganz viele Karten geschickt haben und uns unterstützt haben. Also wir sind auch, also mit der Diagnose haben wir auch alle sozusagen um uns herum aufgeklärt und gesagt, also die waren auch alle überrascht. Für die war ja Anni auch ein gesundes Kind. Haben die aufgeklärt, haben die mit ins Boot geholt, haben gesagt, so und so wird es ausschauen. Wir werden so und so lange weg sein. Also unser Umfeld war komplett informiert und haben das auch mitgetragen.
Dann hast du dich auf die Reise gemacht, zusammen mit Anni. Ihr seid rauf nach Hamburg und dann kommt ja all diese, sag ich mal, Vorbereitungsmaßnahmen, die getroffen werden müssen vor Untersuchungen und so weiter, die sogenannte Konditionierung ja auch. Dann muss ja das Immunsystem erstmal, wie soll man sagen, platt gemacht werden, salopp gesagt.
Genau.
Wann ging es dann eigentlich los, dass es Anni so richtig schlecht ging? Also spätestens wahrscheinlich mit Beginn der Chemotherapie, oder?
Also tatsächlich geht das noch. Die schlägt erst ein paar Tage später zu. Also da spielen die schon noch und so weiter. Aber mit Tag 0, das ist dann, als dann die 7 Tage der Chemotherapie, der Konditionierung vorbei sind, wird es dann schon schlechter. Und das war aber alles, wir wurden darauf vorbereitet. Das wurde uns gesagt. Das wurde auch gesagt, ab dann, da fallen dann die Haare aus. Dann, da werden sie dann schwächer. Ab dem Tag kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich sage jetzt mal, ab dem Tag plus 3 werden 99% der Kinder nur noch intravenös ernährt, weil sie nicht mehr schaffen, sich selbst zu ernähren. Und das lief eigentlich jetzt, würde ich sagen, noch 3 Wochen, 4 Wochen, alles wirklich so im Rahmen. Das war hart, aber wir waren darauf vorbereitet. Das war alles noch so, wo ich wusste, okay, das ist alles part of the process irgendwie. Hart wurde es erst, wo eben dieser normale Verlauf einer Knochenmarktransplantation eben nicht mehr gegeben war.
Um das zu verstehen, müssen wir noch dazu sagen, dass ihr wart ja logischerweise auf Isolierstation, ja, und dann, ja, die Suche nach dem Spender ist ja auch ganz wichtig. Da habt ihr großes Glück gehabt, oder?
Ja.
Weil ihr habt ja wirklich den, sag ich nicht mal perfekt, aber 10 von 10 Spender gefunden, wie man so schön sagt.
Genau.
Das ist ja schon auch recht selten.
Ja, Also das ging auch relativ schnell schon vorab, dass wir einen Spender gefunden hatten, der eben genau diese 10 Merkmale erfüllt, die eben eine Mindestanforderung sind. Man kann aber auch transplantieren mit 9 von 10 und es klappt. Wir hatten aber diesen 10 von 10 Spender. Und wir hatten dann allerdings noch das Pech, dass unser Spender kurzfristig abgesagt hat. Wir waren schon in Quarantäne, weil man sich natürlich schützt, dass das Kind nicht krank in so eine Transplantation geht. Das passiert in super seltenen Fällen, also 0,02%, habe ich mal nachgegoogelt. Das Ganze wurde dann nochmal verzögert dadurch, aber gut. Ich meine, es waren 3 Wochen und dann hatten wir wieder einen Spender und sind dann eben 3 Wochen später nach Hamburg gefahren.
Und wie läuft das dann ab? Dann geht ihr in, wie gesagt, die Isolierstation, ihr werdet, oder Anni wird vorbereitet, dann werden ihr die Stammzellen, die passenden Spenderstammzellen
übertragen. Also das ist tatsächlich super unspektakulär. Über einen Zugang, den sie ja wegen der Chemo sowieso hat, werden die einfach übertragen. Das dauert so 1 Stunde und dann sitzt man, also man sieht dann auch, dieses ein Beutel, sieht dann, das sind jetzt die Spenden, die Annis Leben verändern wird, und dann innerhalb von 1 Stunde maximal ist es dann vorbei. Und das Kind sieht genauso aus wie vorher natürlich. Ja, und dann wartet man, dann hofft man, dass der Körper die Zellen annimmt, dass die Zellzahl steigt. Mhm. Genau.
Du hast ja gesagt, dass ihr das Glück hattet, einen sogenannten 10 von 10 Spender zu finden. Ich frage mich gerade, zum einen, wie wird man überhaupt Spender? Das ist, glaube ich, auch mal an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen.
Ja, also tatsächlich ist es relativ leicht. Man registriert sich bei der DKMS, kann auch jeder mal googeln. Da beantwortet man wirklich in 2 bis 3 Minuten, würde ich sagen, ein paar Fragen. Und dann kriegt man ein Kit zugeschickt und da muss man sich dann in den Innenwangen einfach mal testen, sage ich jetzt mal. Und dann schickt man es zurück und dann ist man registriert. Das war's.
Einfacher geht's nicht.
Ist natürlich wichtig, weil es einfach sehr viele Leute gibt, die eine Transplantation brauchen und eben auch den richtigen Spender finden müssen und immer noch zu wenig Leute registriert sind.
Trotz allem, glücklicherweise, bei euch hat's geklappt mit 10 von 10. Wie ist es dann, darf man erfahren, wer dann sozusagen derjenige war, der gespendet hat, oder bleibt das für immer
Ja, unter gewissen Umständen ja. Also die ersten 2 Jahre nach Transplantation darf man es nicht erfahren.
Da, warum die ersten 2 Jahre eigentlich?
Das ist einfach so festgelegt, frag mich nicht. Okay. Spenderschutz. Mhm. Ja. Vielleicht, dass man das erstmal alles sacken lassen kann, was passiert ist oder was erfolgt ist. Mhm. Und dann ist es so, wenn beide Seiten wollen, dass man Kontakt aufnimmt, dann kriegt man die Kontaktdaten. Und ja, sobald die 2 Jahre um waren, habe ich mich natürlich wiederum an die DKMS gewendet und gesagt, also ich wäre absolut bereit, den Spender kennenzulernen. Wir wussten den Jahrgang, wir wussten männlich, wir wussten Deutsch. Und das war's auch. Und habe dann einfach mal eine längere WhatsApp-Nachricht tatsächlich geschickt. Und es kam jetzt auch schon zum Treffen. Also wir sind ja aus dem Süden Deutschland, er ist aus dem Norden Deutschlands und hat Frau und Kind und hat uns besucht und es war sehr, sehr schön.
Warum war dir das so wichtig, einfach um persönlich Danke zu sagen?
Ja, absolut. Mhm. Eben um ihn kennenzulernen, um ihn auch irgendwie unsere Geschichte zu erzählen, um ihm in erster Linie irgendwie zeigen zu können, hey, schau mal, was du da gemacht hast, hat sich echt gelohnt. Mhm. Und ihm tatsächlich auch zu sagen, dass wir dankbar sind, das haben wir auch gemacht und das sind wir auch. Also sind wir ihm natürlich auch.
Das heißt, als Spender muss ich mir das so vorstellen, dass ich gar nicht wirklich weiß. Also ich spende meine Stammzellen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was danach passiert. Oder also habt ihr dem Spender die ganze Geschichte erzählt oder wusste der schon einiges im Vorfeld?
Also es ist so, dass die eben auch genau diese Daten kriegen, die wir quasi von ihm haben anfangs. Das heißt, er wusste, es geht um ein Mädchen aus Deutschland und er wusste, wie alt sie ist. Und dann, das wusste ich auch nicht, haben wir dann im Gespräch mit unserem Spender erfahren, dass der schon abgedatet wurde immer mal wieder, wie es dem Kind geht, wie es dem Mädchen geht. Ich sage jetzt mal alle 3 Monate oder alle 6 Monate. Und der wusste dann schon, also bei Anni ist es wirklich, sie ist noch nicht über dem Berg und hat mir das dann auch gezeigt. Also die kriegen dann eben immer mal wieder Mails zugeschickt und werden da informiert, was ich total rührend fand. Und er hat natürlich auch wirklich mitgefiebert mit uns unbekannterweise.
Mhm. Muss ein wahnsinniges Gefühl sein, wenn man Spender ist und dann weiß, man hat da ein Leben gerettet damit.
Ja, Ja, das hat er uns auch gesagt. Also der hat auch eine kleine Tochter. Und er hat aber gesagt, er war noch nie so stolz in seinem Leben.
Ja. Tolle Sache. Sicherlich auch ein Reminder und auch ein Appell an uns alle, uns da nochmal zu reflektieren und vielleicht eben auch die Entscheidung zu treffen, uns registrieren zu lassen
als, sehr wichtig.
Als Spender. Das ist schon ein Wunder, wenn man sich überlegt, der Körper, wie das so funktioniert. Ja. Man macht da so Platz im Knochenmark, sage ich mal so, für die neuen Stammzellen. Dann kommen die da, werden die da sozusagen übertragen, finden selber den Weg dorthin, machen sich da irgendwie im besten Falle bequem und fangen an zu funktionieren. Das ist schon echt Wahnsinn. Und trotzdem, eben im Fall von deiner Tochter, von Anni, hat es ja nicht so gut funktioniert. Ja. Was genau war das Problem?
Ja, also der Zellanteil, Chimerismus nennt sich das, der war immer super, der war bei 100%. Ist er auch immer noch und das ist auch absolut wichtig für das Fortschreiten der Krankheit. Dennoch gab es bei ihr die Problematik einer Spender-gegen-Wirt-Reaktion. Das nennt sich GVHD. Das heißt, die Spenderzellen greifen die eigenen Zellen, die eben doch noch im Körper sind, an. Und das ist ein typischer Prozess, kann man fast sagen. Also das passiert sehr häufig, aber nicht in dem Umfang, wie es bei Anni passiert ist. Also bei ihr war zunächst die Haut sehr betroffen, also wirklich rot, juckend, schlimm mit anzusehen. Aber das konnte man gut in den Griff kriegen. Und dann war bei ihr der Darm betroffen, und zwar Dünndarm und Dickdarm. Und sowas hat tatsächlich die Station, die ja zig Transplantationen pro Jahr macht, auch noch nicht gesehen. Warum das so ist, das kann eh keiner beantworten. Mhm. Und das hat eben dann für uns diese lange Krankenhausepisode nach sich gezogen, die eben viel länger wurde als geplant.
Das heißt, der Darm war sehr stark entzündet oder hat sich sehr stark entzündet.
Genau.
Und das bedeutete, Anni konnte so gut wie nichts zu sich nehmen? Oder wie muss man sich
also
das vorstellen?
Also sie wurde ja sowieso schon intravenös ernährt. Sie wurde aber auch weiterhin nur intravenös ernährt. Wir haben es versucht, aber es hat nie funktioniert, dass sie tatsächlich isst.
Mhm.
Sie wurde auch über verschiedene Sonden in den Magen ernährt, aber es kam einfach unverdaut wieder raus oder eben gar nicht raus, wenn es dann zu Darmengstellen kam. Tatsächlich kam sehr viel Blut über den Stuhlgang raus. Also das konnte man wirklich beobachten. Also sie hat, ich glaube, 66 Bluttransfusionen bekommen.
Wahnsinn.
Wo man auch wieder dankbar sein muss, dass die Leute zum Blutspenden gehen.
Mhm. Kannst du uns da emotional mitnehmen an den Punkt, wenn man sich überlegt, du hast gerade dieses Bild geschildert, wie du auf diese Stammzellen guckst und denkst, so, das ist jetzt die Rettung, da sind sie jetzt, werden sie gerade übertragen, laufen in den Körper meiner Tochter und dann wird ja alles gut, weil ich glaube, wie du schon sagst, die Stammzelltransplantationen verlaufen ja oftmals oder wahrscheinlich auch zum großen Teil gut und erfolgreich.
Ja.
Du siehst wahrscheinlich auch auf so einer Station immer wieder Leute kommen und gehen und jetzt kommt der Arzt und sagt, genau, bei ihrer Tochter hat es nicht geklappt.
Ja.
Ganz im Gegenteil, es ist noch viel schlimmer geworden.
Ja.
Was passiert dann,
also,
wenn es einem eh schon mal den Boden unter den Füßen weggezogen hat?
Ja, also man muss sagen, also man hält sich natürlich an dem Positiven fest. Also zum einen war immer klar, ihre Zellen sind da und die Zellen sind gut. Das heißt, ihre Grunderkrankung wird so weit wie möglich in Schach gehalten.
Mhm.
Das wurde uns auch immer wieder gesagt, zumindest ihre Zellen sind gut. Und dann muss man sagen, dass man einfach versucht, immer einen Schritt weiter zu gehen, um irgendwann aus diesem Krankenhaus rauszukommen. Man verzweifelt natürlich super oft. Das Schlimmste ist auch wirklich, dieses leidende Kind ansehen zu müssen, dem man natürlich versucht, es irgendwie so leicht wie möglich zu machen, aber da natürlich absolut an die Grenzen stößt. Und dann war das zumindest bei mir so, dass ich wirklich tief in dieses ganze Medizinische eingestiegen bin und da sehr, sehr viel kontrolliert habe, sage ich jetzt mal, was wird gegeben, was wäre noch sinnvoll, was könnten wir noch machen. Es gab dann auch noch so eine ganz andere Methode, da hatten zufällig der Chefarzt und ich als absolute medizinische Laien am gleichen Tag den gleichen Gedanken, habe ich zu ihm gesagt, wie wäre es denn mit ECP? Dann sagt er, habe ich mir heute gedacht, könnten wir jetzt mal ausprobieren.
Also ECP.
ECP, das ist so wie eine Blutwäsche, ein Blutwäscheverfahren. Aha. Hat jetzt bei Anni auch nichts bewirkt, aber probiert haben wir es schon.
Mhm.
Also wir haben halt, was medizinisch möglich war, haben wir einfach Schritt für Schritt versucht abzuhaken, sage ich mal, oder zu durchlaufen.
Wie viel Unterstützung hast du in der Zeit gehabt von deiner Familie und deinen Freunden? Weil ich überlege jetzt auch, wenn ich dieses Foto angucke, du musst ja wahnsinnig oft auch dieses Gefühl der Einsamkeit verspürt haben, weil da liegt Anni, der es total schlecht geht und du bist da alleine mit ihr in der Isolierstation, hast vielleicht auch oft keinen Ansprechpartner, kannst mit ihr ja auch nicht so wirklich kommunizieren in dem Sinne. Was macht man da? Wie schafft man das, diese Zeit da so zu überbrücken?
Also ich hatte natürlich meinen Mann, mit dem ich mehrmals täglich telefoniert habe, der dann auch mich natürlich abgelöst hat, weil irgendwann nach 3 Monaten konnte ich nicht mehr und wollte auch mein Sohn einfach wieder sehen natürlich. Und so hat sich das dann auch eingespielt, dass der mich immer wieder abgelöst hat, ich heimgefahren bin und einfach zu Hause war. Und dann hatte ich auch so oft Besuch tatsächlich von meiner Familie, von meinen Brüdern, von meiner Mutter. Wenn mein Mann in Hamburg war, war oft seine Mutter dabei und hat da unterstützt. Wir haben auch natürlich mal meinen Sohn hochgeholt, dass wir alle irgendwie zusammen sein konnten. War natürlich schwierig, weil Anni nicht mit einem Kleinkind in einem Raum sein durfte, aber zumindest haben sie sich mal im Park gesehen. Und dann hatte ich halt auch Besuch von Freundinnen, die einfach mit mir da stundenlang im Krankenhaus saßen und mir einfach geholfen haben.
Lass uns nochmal zurückgehen jetzt zu dem Moment, als die Stammzelltherapie sozusagen fehlschlägt, wenn man das so sagen möchte. Und dann ja ihr das Problem hattet, dieser Darm ist wahnsinnig entzündet und irgendwas muss unternommen werden, weil ansonsten irgendeine Lösung muss her. Und dann passierte was, damit wir sozusagen auch noch an diesen Tiefpunkt gelangen?
Ja, also erstmal hat man durch diverse Operationen versucht, den Darm wiederherzustellen. Also es wurden ja auch dann schlussendlich 10 Zentimeter entfernt und rausgeschnitten, weil der Teil des Darms einfach nicht mehr durchlässig war durch diese Entzündungen. Sie wurde auch einmal tatsächlich aufgeschnitten und sie haben gesagt, wir können nichts machen. Der Darm ist überall so entzündet, dass wir eigentlich nichts machen können im Moment. Künstlicher Ausgang stand im Raum, hat sie nie gekriegt. Hätten wir auch genommen, also wäre auch völlig egal gewesen. Also Hauptsache, das Kind ist schmerzbefreit. Also das war wirklich, das habe ich ja eben schon erwähnt, dieses leidende Kind anzusehen, war für mich wirklich, wirklich das Schlimmste in dem ganzen Klinikaufenthalt. Und ja, dann wurde eben operativ viel zur Schmerzentlastung gemacht, gewisse Sonden gesetzt und eben auch ein Stück einfach entfernt und wieder zusammengenäht. Natürlich wurden tausende Medikamente verabreicht, was uns jetzt vielleicht auch zu diesem Tiefpunkt bringt. Sie hat Medikamente bekommen, die Fieber und solche typischen Signale für eine Sepsis, also für eine Blutvergiftung, einfach unterdrückt haben. Das heißt, obwohl wir alle 4 Stunden durchgecheckt worden sind, also wenn ich sage wir, meine ich natürlich Anni, also alle 4 Stunden auch nachts Fieber gemessen, Blutdruck gemessen, hat sie das einfach nicht gezeigt. Und dann ging es aber auf einmal so drastisch bergab mit ihrem Allgemeinzustand, dass dann schon irgendwann klar war, okay, also da ist jetzt einiges im Argen. Und dann wurde sie verlegt auf Intensivstation und ich kannte natürlich irgendwann alle Werte und konnte die deuten und ich habe schon gesehen, dass das jetzt wirklich bergab geht und dass das jetzt wirklich schlecht ausschaut. Also ich war für mein Gefühl auch ein bisschen zu lang dabei in der Situation. Ich wurde dann irgendwann von irgendeiner Ärztin rausgeschickt und war wirklich dankbar, war dann auch wieder dankbar, dass meine Freundin da war und ich nicht alleine war in dem Moment. Da bin ich dann auch wieder ähnlich bei der tatsächlichen Diagnose eingehend beschrieben, bin ich da auch wieder körperlich zusammengebrochen erstmal, weil ich wusste, dass das könnte jetzt wirklich schief gehen. Da hatten wir aber auch wieder Glück, möchte ich noch sagen, weil es war ein Samstag und da ist nicht immer die Stammbelegschaft da. Aber an diesem Samstag war auf Intensiv die Stammbelegschaft. Die kannten Anni, die haben die meiste Erfahrung gehabt und da hatten wir wirklich Glück. Die haben schnell reagiert, soweit ich das aufnehmen konnte in der Situation. Und ich glaube, da waren echt, also ich weiß und es wurde mir auch gesagt, da waren die Besten am Werk und sonst hätte sie es vielleicht auch nicht geschafft in dem Moment.
Und trotz all dieser Hoffnungslosigkeit, in Anführungszeichen, weil natürlich in den Situationen, wo du merkst, jetzt geht's wirklich bergab, jetzt steht das Ganze schon wieder auf der Kippe mit Anni, ihrem Überleben, hast du trotzdem nie das Gefühl gehabt, sie könnte es nicht schaffen? Also du warst immer überzeugt davon, dass sie durchkommt? Oder woher also, hast du deinen Glauben an das Positive geschöpft?
Ich glaube einfach daran, dass ich mir gedacht habe, sie hat so viel durchmachen müssen und sie hat so viel leiden müssen, dass das jetzt einfach nicht gewesen sein kann. Also da muss jetzt noch was kommen. Weil sonst hätte ich, glaube ich, den Glauben an die Menschheit verloren. Also das war auch meine erste Reaktion, also die eine Reaktion, als die Ärztin zu mir kam, also ich bin dann raus aus Intensiv, dann kam die Oberärztin, ist hergefahren, hat gesagt, also es steht schlecht um Anni. Die erste Reaktion war, mein Mann muss sie noch lebend sehen. Und die zweite Reaktion war, das kann es nicht gewesen sein. Das kann jetzt nicht wahr sein, dass sie so viel durchmachen musste und so viel leiden musste, um jetzt durch eine Sepsis von uns zu gehen. Mhm. Und trotzdem natürlich, also ich im Inneren fühlt man sich schon so, also denkt man, die packt es, aber natürlich versucht man auch rational zu denken und wenn alle einem das Gegenteilige sagen, dann befasst man sich eben schon mit Dingen, die eben nicht so schön sind und wägt es auch ab und man hat es natürlich auf dem Schirm, dass das jetzt auch, dass auch meine eigene Einschätzung völlig daneben sein kann.
Ja, und vieles ist sicherlich ja auch ein Schutzmechanismus unseres Körpers, der sich da einstellt. Ja. Jetzt sehen wir hier, das ist der Moment, in dem sozusagen dieses Foto auch mitunter entstanden ist. Anni ist also im künstlichen Koma und dann passiert wiederum was danach?
Ja, also wieder erwarten. Man konnte ihr dann gewisse Medikamente nicht mehr geben, um diese ganze Entzündung in ihrem Darm zu unterdrücken. Das heißt, es war eigentlich klar, dieser Darm wird sich jetzt quasi selbst auffressen und Bakterien nach außen lassen und ihr Körper wird es nicht mehr stemmen können. Warum auch immer, es kann sich keiner erklären, ist das nicht eingetreten und sie hat sich eigentlich stabilisiert. Ich habe mal eine Ärztin gefragt, wann sprechen wir denn davon, wann ist sie über dem Berg? Und dann hat sie gesagt, eigentlich erst, wenn sie extubiert werden kann, also wenn die Beatmung gezogen werden kann. Und dann hat man schon, dann zeichnet sich das auch so ab, wann das möglich sein kann. Man reduziert dann die Sauerstoffzufuhr, man schaut, mit wie viel man auskommt oder mit wie wenig sie auskommt. Und dann wussten wir eben, an Tag 10 wird die Extubation stattfinden. Da muss man natürlich den Raum verlassen. Das sind dann auch nochmal lange 20 Minuten, muss ich sagen, bis man dann einen Anruf kriegt und sagt, Anni ist extubiert, Sie können kommen, ihr geht's gut.
Boah. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, was du gedacht und gefühlt haben musst, als dieses Telefon dann klingelte und du wusstest, dass jetzt die Nachricht kommt, entweder ja oder nein.
Ja, gut, aber wir sind davon ausgegangen und die Ärzte auch, also die extubieren auch nicht, wenn sie denken, das wird nicht klappen. Also natürlich waren wir da auch wieder positiv gestimmt, aber der Druck war natürlich groß. Also da war ich auch in der Phase, war ich auch nicht alleine, da war mein Mann natürlich bei uns. Das waren auch die 10 Tage, wo wir zu dritt in Hamburg waren. Tatsächlich, weil das sonst überhaupt nicht psychisch gar nicht möglich gewesen wäre.
Ja.
Und auch für meinen Mann unmöglich gewesen wäre, so weit weg von seiner Tochter zu sein.
Ja, also könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Ich meine, allein der Gedanke, dass man 700 Kilometer in Richtung Klinik fährt, weil man sich eventuell von seinem Kind verabschieden muss, ist ja puh.
Ja.
Das ist schon wirklich heftig. Zum Glück ist in der Hinsicht alles gut gegangen. Ich meine, es war ja auch eine Geschichte der Extreme, wenn man so möchte. Ja. Weil du hast ja gesagt, einige Dinge sind bei Anni schiefgegangen, die eigentlich gar nicht, wo die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch war, dass sie schiefgehen. Aber auf der anderen Seite hatte sie ja auch in gewissen Phasen dann wiederum Glück. Ja, und Dinge sind gut gegangen, die vielleicht eher auch andersrum hätten kommen können. Dann also, Anni hat es geschafft, kommt aus dem künstlichen Koma gut wieder raus. Und jetzt haben wir aber immer noch dieses Problem mit dem entzündeten Darm.
Genau.
Welche Lösung habt ihr dann gefunden?
Ja, das war auch omnipräsent, dass diese Darmproblematik trotzdem nicht in den Griff gebracht wurde bisher. Und welche Optionen gibt es noch? Ich weiß auch noch, dass ich zu der Psychologin, es gibt ja eigentlich in jedem großen Krankenhaus auch einen psychosozialen Dienst, mit der gesprochen hat und ich auch gesagt habe, ich weiß einfach nicht jetzt, wenn sie das jetzt überlebt, wie geht es dann weiter? Und ich kann eigentlich jetzt auch nicht mehr. Die hat aber gesagt, sie werden sehen, die Kraft kommt wieder. Und das war dann auch so und dann hat sie sich wirklich gut stabilisiert. Und dann kam unser Chefarzt mit noch einer ganz neuen Methode um die Ecke. Und zwar lief das einfach gesagt so, dass Annis Zellen entnommen werden, gereinigt werden und wieder zugeführt werden. Also eigentlich auch nochmal eine Retransplantation, also eine nochmalige Stammzelltransplantation mit ihren eigenen gereinigten Zellen. Jetzt war das natürlich so, dass man eigentlich in eine Stammzelltransplantation 100% gesund reingehen sollte. Bei Anni war das jetzt nicht so. Sie hatte ja diesen entzündenden Darm. Und es war dann natürlich schon riskant, diesen Schritt zu gehen, weil wir wussten, wenn die Chemotherapie zuschlägt, wird sich ihr Darm entzünden, noch mehr und sich vielleicht auch eben verletzen und Bakterien könnten nach außen geraten. Und wenn das auf ein kaputt gemachtes Immunsystem trifft, wird sie das nicht überleben. Also das wurde uns auch ganz klar so gesagt. Ich weiß auch, dass ich nach dem Gespräch mit dem Chefarzt zu meiner Mama gesagt habe, der hat mir jetzt einfach zu oft Anni und Versterben in einem Satz genannt. Aber gleichzeitig wussten wir natürlich, dass es ist unsere letzte Chance, dass sie wieder aus diesem Krankenhaus rauskommt, nicht nur an Schläuchen überlebt und dass wir sie einfach mit nach Hause nehmen können. Und ja, dann haben wir da relativ schnell, würde ich sagen, gesagt, ja, dann machen wir das jetzt. Also wir wussten natürlich, also wir hatten natürlich großes Vertrauen zu den Ärzten vor Ort. Und der gab uns schon eine gute Einschätzung. Wir wussten schon, er glaubt auch, dass das klappen wird.
Es ist gut gegangen.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt habt ihr sozusagen die Zellen gereinigt. Wie schnell ging es ihr danach besser?
Ja, danach ging es tatsächlich relativ schnell für unsere Verhältnisse bergauf. Also sie wurde zum zweiten Mal transplantiert im Dezember und wir sind am 24. Januar aus dem Krankenhaus raus. Wir wussten, wir müssen noch zur Nachsorge und so weiter. Also wir waren auf jeden Fall noch vor Ort. Wir waren auch noch sehr lange vor Ort. Wir waren noch 3 Monate länger in Hamburg im Ronald McDonald Haus. Und wir wussten dann aber schon, das könnte jetzt echt gut klappen und es könnte jetzt wirklich sein, dass wir sie dann eben wirklich nach 3 Monaten Nachsorge mit nach Hause nehmen könnten. Ja, und sie wurde zwar immer noch intravenös ernährt, ich habe sie auch zu Hause noch intravenös ernährt, da lief über Nacht eine Pumpe, aber wir hätten sie in ganz anderen Zuständen mit nach Hause genommen. Also
zusammenfassend bist du los, als Anni 7 Monate war, hast gedacht, du kommst mit ihr im besten Falle nach ein paar Wochen wieder zurück nach Hause und alles ist besser, sage ich mal so. Und dann vergehen wirklich 16 Monate insgesamt mit Nachsorge. Und allen Komplikationen, das ist schon Wahnsinn. Glaubst du, du hättest das so gut überstanden, in Anführungszeichen gut, ohne all die Unterstützung, die du erfahren hast, durch deine Freunde, Geschwister und so weiter?
Nein, das wäre einfach gar nicht tragbar gewesen. Mhm. Also ich glaube, niemand würde das ohne Unterstützung von außen irgendwie schaffen, diese Zeit. Also da sind wir wirklich dankbar dafür. Uns ist es auch bewusst, dass wir da sehr viel Unterstützung erfahren haben von allen Seiten.
Mhm. Und da kommt ja auch das Ronald McDonald Haus, weil du es gerade selbst erwähnt hast, ins Spiel. Denn du hast viel Besuch bekommen. Ja, nicht nur, ich meine, manche Leute haben ja nicht mal Großeltern, sage ich mal, auf beiden Seiten. Ihr wart da zum Glück so aufgestellt, dass du auch noch viele Geschwister hast. Oder wie viele Brüder hast du?
3.
3 Brüder und deine Freundinnen und Freunde sind auch noch zu Besuch gekommen. Und die mussten ja auch alle irgendwo mal wahrscheinlich unterkommen. Also inwieweit oder wann in diesem ganzen Prozess ist eigentlich dieses Ronald McDonald Haus, was ja dann auch irgendwann mal ein Zuhause auf Zeit wird, aktuell geworden? Oder wann hat das an Bedeutung gewonnen für dich?
Also erstmalig kam das in unser Leben, als mein Sohn auch nach Hamburg gekommen ist, gemeinsam mit meinem Mann und wir einfach zu viert zumindest in der gleichen Stadt sein wollten, mal für 2 Wochen. Da haben wir da schon ein Apartment gekriegt und haben das sozusagen einfach mal kennengelernt, so ganz kurz. Und das war dann schon nochmal der Fall und nochmal der Fall. Und dann war es so, dass der Chefarzt, den ich ja schon öfter erwähnt hatte, gesagt hat, er glaubt, Anni wird hier in diesem Krankenzimmer nicht gesund werden. Wir sollen uns eine Bleibe suchen. Mhm. Gut, und dann habe ich an diesem Nachmittag, also wir durften 1 Stunde am Tag raus, habe ich mir gedacht, okay, ich riskiere das jetzt und fahre einfach mit dem Kinderwagen vorbei am Ronald McDonald House, erkläre den Fall und sage, wir brauchen eine Unterkunft. Ja, das war dann tatsächlich ziemlich einfach, weil ich habe dann sofort eine Zusage gekriegt für ein Apartment und ja, das sollte dann für sehr viele Monate unser Zuhause sein, wo wir eben nachmittags ein paar Stunden sein konnten, wo eben auch unsere Familie und Freunde unterkommen konnten. Eine Freundin und auch ein Bruder von mir, die haben da einfach Homeoffice gemacht und konnten halt irgendwie trotzdem da sein, die Wäsche waschen, einkaufen gehen, einfach, dass ich mal was anderes zu essen kriege und mal einen Wein kriege und so weiter. Genau.
Eigentlich ja ungewöhnlich in Anführungszeichen, weil normalerweise ist ja das Ronald McDonald Haus ein Zuhause auf Zeit für die Eltern, um einfach auch mal abzuschalten, sich auszutauschen. Und jetzt in eurem Fall war es ja dann zugleich auch ein Zuhause auf Zeit für Anni. Ja, für wie viele Wochen oder Monate kannst du das ungefähr nochmal abschätzen im Nachhinein?
Also wirklich, dass sie auch dort übernachtet hat, waren ja dann die 3 Monate in der Nachsorge. Mhm. Und davor, ich kann es gar nicht sagen, das waren auch nochmal 3 Monate, 3, 4 Monate.
Mhm. Kannst du dich erinnern noch an, also ich meine, klar kannst du dich an das Haus erinnern und sicherlich auch an die Ehrenamtlichen und an
natürlich.
Alle anderen. Gibt es da gewisse Momente, gewisse Situationen, wo du sagst, boah, die werde ich nie vergessen, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, die du eben im Ronald McDonald Haus erlebt hast?
Ja, also es sind 2 Sachen. Also es ist sehr viel Positives. Es gibt zum Beispiel jeden Dienstag, das weiß ich immer noch, das Verwöhnerfrühstück. Und dann habe ich das auch mal so gelegt, dass ich hatte eine Unterstützung im Krankenhaus, die dann mit der Anni, weil die Anni konnte eigentlich nicht ohne mich sein, außer sie saß im Kinderwagen, die dann 1 Stunde mit der Anni rumgeschoben ist, damit ich zu diesem Verwöhnerfrühstück ins Ronald McDonald Haus gehen konnte. Das war mir schon sehr wichtig. Also das hat halt ein paar Mal geklappt, aber es war halt einfach mal sitzen, also nicht auf einem Krankenbett essen. Ich habe ja nur in der Klinik in diesem Krankenzimmer gegessen. Also einfach mal das Sitzen, einfach sich austauschen und bedient werden tatsächlich. Also das war schon wichtig. Und das versuchen wir auch jetzt noch immer, wenn wir sind jährlich zu den Nachuntersuchungen in Hamburg, zu Jahreskontrollen muss man sagen. Und da versuchen wir natürlich auch dieses Frühstück wahrzunehmen und uns auch mit den ganzen Ehrenamtlichen, also die Festangestellten sieht man ja dann sowieso, und auch die Ehrenamtlichen wirklich alle zu sehen, die nur in Anführungsstrichen einmal in der Woche da sind. Das ist uns schon immer noch wichtig. Das nehmen wir immer noch gerne mit.
Hast du das Gefühl, weil all das, was du beschreibst, was du dann eben auch in vollen Zügen genossen hast, dass so ein bisschen deine Heilung in Anführungszeichen in den Räumlichkeiten sich ja auch ausgewirkt hat auf die Heilung von Anni. Das ist ja das, was oft auch beschrieben wird, wenn dann Eltern hier erzählen, je besser es ihnen selbst geht, desto mehr können sie das ja auch übertragen auf ihre Kinder.
Ja, das denke ich schon. Also man lebt ja quasi in Symbiose mit diesem Kind in dieser Zeit. Also es gibt ja nur noch ein Wir. Und ich denke schon, dass sich einfach diese Gefühlswelt der Eltern voll auf das Kind überträgt. Das glaube ich schon. Und da konnten wir halt schon einfach mal raus. Es war trotzdem vertraut. Natürlich, sie war immungeschwächt. Ich habe immer geschaut, dass wir dann viel im Garten saßen, wo die Infektionsgefahr viel geringer war. Aber es war vertraut. Und man konnte aber auch entscheiden, will ich jetzt mit jemandem sprechen oder will ich nicht. Man konnte es frei entscheiden. Man war zu nichts gezwungen. Und ich habe das Gefühl, dass jeder in dem Haus auch so ein Gefühl entwickelt, ob man jetzt gerade sprechen will oder nicht. Also man spürt das sofort und
Die haben alle sehr scharfe Antennen.
Ja, ja, das stimmt.
Sensibel. Bevor du uns gleich das Schönste an der ganzen Geschichte erzählst, nämlich wie es Anni heute geht, das Ganze liegt ja jetzt auch schon 2 Jahre zurück. Lass uns einmal ganz kurz noch über Xaver, über das Bruderherz sprechen. Du hast ja selber schon gesagt, es war für dich total schwierig, dich zu verabschieden und zu wissen, dass du ihn letzte Zeit lang jetzt auch nicht siehst. Wie präsent in so einer Extremsituation, die du da erlebt hast, wie präsent war denn da Xaver noch in deinem Kopf, in deinem Herzen, bewusst präsent? Ich meine, wie viel Platz hat man da noch?
100% präsent. Ganz genauso präsent, würde ich schon sagen. Immer präsent. Also ich wusste jeden Tag, was der genau macht und was los war.
Mhm.
Das Interessante ist eher, dass man als Mutter in seinem Leben nicht mehr so präsent war tatsächlich. Mhm. Also ich hatte dann mal so eine Szene, als ich dann wieder mal nach längerer Zeit zu Hause bei ihm war und mein Mann mich wieder abgelöst hatte im Klinikum, hat er mir dann erzählt, ja, also weißt du überhaupt, dass ich jetzt schon in den Kindergarten gewechselt bin von der Krippe? Ich sag, natürlich weiß ich das. Also für den war das so, ich erzähle es jetzt mal so, weil du weißt ja quasi gar nicht, was bei mir so alles am Laufen ist. Mhm. Das trifft einen natürlich. Das muss man schon sagen.
Mhm.
Auf der anderen Seite hat man ja trotzdem die Bindung zu dem Kind. Es ist wirklich nach längerer Zeit, es ist die erste halbe Stunde so, das Kind fühlt sich halt ganz anders an, als man jetzt das gewohnt ist von der Tochter. Und dann ist aber natürlich wieder die Vertrautheit da. Und ich konnte das wirklich gut in diesen Phasen, wo ich zu Hause war bei meinem Sohn, ich konnte wirklich gut abschalten und Kraft tanken.
Mhm.
Also ich glaube, so schmerzhaft es war, nicht bei ihm zu sein, hat uns er auch irgendwie gerettet. Also wir waren da auch immer sehr dankbar, ihn auch noch in unserem Leben zu haben. Das habe ich ja vorhin schon einmal erwähnt, dass der ihn einem auch einfach auf so Kleinigkeiten wieder runterholt. Auf das ganze Reale und nicht das ganze Abstrakte, was noch alles im Raum schwebt.
Darf ich fragen, wie du oder wie ihr das gemeinsam geschafft habt? Also ich meine, das ist ja wirklich eine
Du meinst, wie er so
eine war? Eine so harte Zeit. Ich meine, nicht selten passiert es, dass Menschen oder Paare genau an sowas dann die Beziehung auseinanderbricht oder es einfach nicht schaffen. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr so da geschlossen und so stark gemeinsam dadurch seid?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin oft selber überrascht, wie wir das so gut hingekriegt haben tatsächlich. Es hat gut funktioniert. Also weil wir in der Zeit halt auch funktioniert haben und weil wir aber trotzdem immer uns einig waren, was Kindererziehung bei Xaver zu Hause anbelangt oder was eben Entscheidungen oder Umgang im Krankenhaus anbelangt hat. Also wir waren uns einfach sehr einig und wir hatten natürlich trotzdem sehr viel Kontakt telefonisch. Wir sind schon seit, weiß ich nicht, dem zweiten Semester ein Paar, also jetzt auch schon wirklich lange, ich glaube 17 Jahre. Und wir hatten schon ein paar Fernbeziehungen hinter uns, die funktioniert hatten. Also
ihr hattet schon Übung, gemeinsame Entscheidungen treffen.
Genau, und auch irgendwie den Kontakt halt trotzdem gut zu halten, auch über die Distanz.
Ja. Was würdest du Menschen raten, die in einer ähnlichen Situation sind und die vielleicht eben so diese Grundvoraussetzungen noch nicht haben, so dieses, wir treffen schon seit vielen Jahren gemeinsame Entscheidungen und verstehen uns irgendwie blind und sowas. Ja. Was hilft in so einer Extremsituation, um beisammen zu bleiben, sage ich mal so, auf emotionaler Ebene?
Ja, ich denke trotzdem auch Unterstützung von außen anzunehmen, weil man muss sich auch mal auch Dinge konzentrieren können, aber das kann man nur, wenn gewisse andere Störfaktoren, sage ich mal, entlastet werden. Also sei es eine Putzhilfe zu Hause, dass man weiß, man muss das nicht auch noch machen, neben Job und einem Kleinkind und einem Krankenkind in Hamburg. Oder eben auch ganz viel Unterstützungsangebote im Klinikum, die es eben auch gibt. Da einfach die Unterstützung von außen, die es gibt, wirklich wahrzunehmen und einfach nochmal nachzufragen, ob man noch irgendwas machen kann. Also die haben auch irgendwann gemerkt, dass ich am Zahnfleisch fahre. Und ich habe dann auch in gewissen, also ich konnte von Anni eigentlich nie weg, weil sie eigentlich ohne mich nicht sein konnte. Aber sie haben mich dann einfach mal in so einen separaten Raum auf Station ausgelagert und haben gesagt, hier können Sie einfach mal durchschlafen, ohne dass ja schon mal immer Mitternacht jemand kommt, um Blutdruck zu messen. Das habe ich immer gehört, Blutdruck messen, Temperatur messen. Oder dann um 5 Uhr in der Früh wurde immer Blut abgenommen, jeden Morgen, Wahnsinn. 13 Monate lang. Also die haben das dann schon gemerkt und die haben wirklich versucht, mir das so einfach wie möglich zu machen. Und ich denke, dass man eben da auch sich nicht scheuen darf, Hilfe anzunehmen, wo es geboten wird und vielleicht auch mal einzufordern.
Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, in der Zeit Dinge aufzuschreiben? Oder würdest du...
Du meinst in dem Moment oder in der Retrospektive?
Ja, in dem Moment. Ich überlege jetzt gerade, was macht man in der Zeit in so einem Zimmer, wenn dein Kind da liegt, du voller Ängste und Sorgen bist und sie eigentlich nicht loswerden kannst, weil mit wem kannst du reden? Die Mauer antwortet dir nicht so auf die Tour. Das Kind schläft, da ist eigentlich niemand und du bist allein mit all deinen Dämonen, mit denen du vielleicht so kämpfst. Vielleicht hilft das ja, oder sagst du jetzt, hätte ich das damals mal getan, ich hätte mal das viel mehr festhalten sollen irgendwie.
Also tatsächlich, zum einen habe ich aufgeschrieben. Ich habe jeden Tag ein bisschen was aufgeschrieben, wie es Anni geht, auch so ein bisschen ihre Werte mitnotiert. Mhm. Also ja, ich war akut in den Situationen auch verzweifelt, aber ich habe ganz viel ausgeblendet und funktioniert. Also ich weiß auch, dass mir, also da ging es ja wieder wirklich schlecht und dann hat auch eine Krankenschwester, die mich ja dann auch schon lange kennt, hat gesagt, aber Sie müssen das auch mal rauslassen. Mhm. Jetzt sage ich, ja, schon, aber ich kann auch nicht, weil morgen geht's weiter. Also ich muss ja trotzdem da sein und es geht immer weiter und ich muss immer gucken und schauen, dass da alles passt. Und ich glaube, dass da viel jetzt erst im Nachgang passiert ist, was an Nacharbeit sozusagen, an Verarbeitung. Und es ist auch ganz wichtig für mich, also dass das passiert ist, auch mit psychologischer Unterstützung.
Ja, ja. Ja klar. Ja. Naja, hast du ja vorhin auch schon gesagt, bevor es losging, dass du jetzt gar nicht weißt, wie du das alles gemacht hast. Ja. Gar nicht dir erklären kannst, wie du das geschafft hast, woher du die Kraft genommen hast und so weiter. Das ist schon Wahnsinn, wie das alles funktioniert. So, das Schönste an der Stelle, ja, die Geschichte ist wirklich, geht so unter die Haut. Anni und du, nach dieser Nachsorge, nach diesen 3 Monaten, ihr kommt wieder nach Hause und jetzt beginnt wieder... Naja, kann man das überhaupt so sagen? Ja, eigentlich schon, so eine Art Alltag. Für dich sowieso, das ist bestimmt super schwierig, auch wieder in diesen Alltag zurückzukehren. Und für Anni ja auch, weil ich meine, mit 7 Monaten weg, da hat man ja noch gar kein Bewusstsein für irgendwas vom Surrounding, vom Zuhause her. Und dann kommst du da mit deinem Kind, das ist 2 Jahre mittlerweile, nach Hause. Wie war das?
Also wir waren natürlich alle super erleichtert, dass wir jetzt endlich diesen Schritt gewagt haben und nach Hause gefahren sind. Wir hatten den ganzen Bus voll bepackt mit lauter Sachen. Und dann war es aber einfach so, dass ich zwei Einzelkinder hatte, die sich eigentlich nicht kannten. Mhm. Also die mussten sich schon echt aneinander gewöhnen. Also die hatten schon immer eine Bindung. Und sobald Anni auch irgendwie beim Videotelefonat meinen Sohn gesehen hat, hat sie immer gelacht, also solange sie das konnte. Aber trotzdem, so dieser Alltag, das war schon echt anstrengend mit all den ganzen Terminen, die man dann ja doch noch hatte und irgendwie wieder ja einfach zur Normalität zu kommen. Das ging nicht auf eine Woche. Das hat schon eher 2-3 Monate gedauert.
Glaube ich, ja.
Und das war aber auch immer eigentlich unser größter Wunsch, den Alltag zurückzuhaben und Normalität zurückzuhaben. Also ich habe auch mal zu meinem Mann gesagt, also es ist mir alles egal, aber wenn irgendwann Xaver und Anni im Garten miteinander spielen, dann hat sich alles gelohnt.
Ja.
Und bis wir dann an diesem Punkt waren, das hat natürlich schon gedauert. Aber man schafft es und für uns ist auch immer noch Normalität das Schönste. Also wenn es ruhig verläuft, was quasi nie der Fall ist. Wir bauen jetzt gerade ein Haus und es ist absolut stressig.
Von einem ins andere.
Genau, das machen wir gern. Und dennoch freuen wir uns wirklich über kleine Dinge und Alltag.
Habt ihr versucht, irgendwas aufzubauen danach, um besser oder schneller in diesen Alltag gemeinsam zurückzukommen? Rituale, Traditionen, irgendetwas Wiederkehrendes?
Ich denke, das macht ja jede Familie irgendwie sowieso, dass man gewisse Abläufe hat, die man dann immer wieder wiederholt. Für mich war zum Beispiel ganz wichtig, dass Anni sozialisiert wird. Also für mich war es ganz wichtig, dass Anni in die Krippe kommt. Da ist sie auch für ihre Geschichte wahnsinnig schnell hingekommen. Da haben auch die Ärztinnen in Hamburg gesagt, ja gut, in ihrem Fall sehen sie das jetzt schon auch als wirklich wichtig an. Da habe ich dafür gekämpft, dass sie eine Individualbegleitung bekommt. Und dann muss ich sagen, dann hat bei uns eigentlich der Alltag begonnen, als sie wirklich mit anderen Kindern Kontakt hatte, als ich sie zusammen mit Xaver in die Einrichtung bringen konnte, tatsächlich auch einfach wieder Zeit für mich alleine hatte und wir dann einfach zusammen heim sind und so einfach den Alltag erlebt haben. Ja.
Das stelle ich mir wirklich komisch und schwierig zugleich vor, weil ja, du dann wahrscheinlich oftmals da standst und in den Spiegel geguckt hast und dachtest so, das bin ja ich, mich gibt's ja auch noch. Ja, ja. Was will ich denn eigentlich? Was tut mir denn jetzt eigentlich gerade gut? Ja. Und so dieses sich selbst wieder entdecken. Okay, und Anni, erzähl mal so, wie sieht der Tag bei Anni aus? Du sagst, sie geht in die Krippe, ja?
Genau.
Und ansonsten ist sie ein
fröhliches Kind,
ja, und kann normal wieder auch essen und alles tun, was eben ein normal, also jedes andere Kind auch kann.
Genau, sie isst gerne, sie kann sich normal ernähren, sie kann sich bewegen, sie hat Freude an Bewegung, sie geht eben wahnsinnig gerne in die Krippe, ich gehe mit ihr ins Mutter-Kind-Turnen. Ja, sie hat Freundinnen und wir versuchen das alles so normal wie möglich zu gestalten. Nichtsdestotrotz hat sie natürlich viel mehr Arztbesuche als ihr gesunder Bruder, die sie auch immer noch sehr ungern macht. Dann haben wir ja die schon erwähnten Jahresuntersuchungen in Hamburg, wo wir immer sind. Sie hat eine Brille, sie hat Hörgeräte, das bringt auch immer Termine mit sich. Sie hat ganz viel Physiotherapie, Heilpädagogik, Ergotherapie, also Logopädie, das ganze Programm. Aber für sie ist das natürlich normal. Und das macht sie auch gerne. Mhm. Also ich würde sie jetzt zu keiner Therapie zwingen.
Spürst du, dass sie wiederum eine gewisse Abneigung verspürt, sobald sie jetzt in die Klinik wiederkommt? Oder so ein bisschen,
absolut.
Ja? Oder ist das auch normal für sie?
Ja, das hoffe ich, dass das irgendwann normal wird für sie, aber die Angst überwiegt schon bei ihr. Also ich sage das natürlich auch vorab, also da haben wir dann schon die erste Krise, dann erkläre ich ihr, dass das einfach so sein muss, weil das einfach den Tatsachen entspricht. Dann zu Ärzten in der Praxis, das geht noch so halbwegs, aber in ein Krankenhaus zu betreten, da wird sie immer angespannter und für sie ist das immer noch der absolute Horror. Auch wenn nichts passiert, außer dass jemand kurz in ihr Ohr schaut, aber das sitzt schon sehr tief bei ihr und da ist sie auch sicherlich ein traumatisiertes Kind.
Mhm. Vor was hast du heutzutage am meisten Angst?
Tatsächlich, dass noch irgendeine Hiobsbotschaft kommt bezüglich ihrer Grunderkrankung. Da ist der ganze Körper betroffen, aber zum Beispiel ihr Herz ist super gut. Also beeindruckend gut, hat der Kardiologe letztens gesagt. Da habe ich natürlich Angst, dass da noch irgendwas kommt. Und dann natürlich schon der Punkt, wenn sie selbst realisiert, sie ist nicht so gesund wie ihr Bruder. Sie hatte Einschränkungen. Weil für sie sie merkt es noch nicht. Also sie merkt vielleicht, ja, sie sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber sie würde jetzt auch so ganz normal als gesundes Kind durchlaufen. Sie hat zwar die Heidi bei sich dabei, ganz speziell in der Krippe als Begleitung, aber die betreut ja die anderen Kinder auch. Aber wenn dann mal der Punkt kommt, wo sie realisiert, okay, ich bin hier einfach eingeschränkter als gesunde Kinder, das, glaube ich, wird schon nochmal harte Arbeit, ja.
Eine echte Kämpferin, ja. Also absolut. Ich meine, du und ihr natürlich auch, wenn man sich jetzt überlegt, was Anni da alles durchgestanden hat.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn, ja. was für eine Kämpferin sie ist. Also eine Geschichte, die klar total unter die Haut geht und Mut macht, wirklich Mut macht, weil
es Wahnsinn, sich lohnt.
Weil es sich lohnt, ja. Und wie du es eben selbst auch beschreibst, dass du wirklich immer diesen Glauben hattest, dass das schafft sie, das kann nicht sein, dass das alles gewesen ist und dass es alles umsonst war. Ist es das, was du jetzt mitgeben würdest, auch an Menschen, die uns gerade zuhören, zuschauen und sich denken, boah, ähnliche Situation, ähnliche steht uns jetzt bevor. Was würdest du diesen Menschen auf den Weg geben?
Ja, eigentlich, was ich schon gesagt habe, dass man zum einen eben die Hoffnung nicht verlieren darf, auch in den düsteren Stunden, dass man wirklich auch auf sein Bauchgefühl, also ich weiß, dass es furchtbar schwer ist, weil es irgendwann fast nicht mehr möglich ist, hören darf. Und dass man eben auch gerade in so einem Krankenhausleben eben sich erstens eben diese Unterstützung einholen darf, alles was geht, und eben auch wirklich nochmal nachfragen darf und wirklich nochmal sagen darf, nee, ich will da jetzt nochmal mit dem Chirurgen sprechen, mit dem Oberarzt, mit dem Chef, mit der Chefärztin sprechen.
Mhm.
Wirklich auch, ja, für das Kind dann irgendwie, auch für das Kind. Also nicht eigentlich ausschließlich für das Kind einstehen. Und dennoch eben sich selbst auch irgendwie schützen und auch sich Pausen nehmen dürfen. Also mir natürlich fiel mir das schwer, als ich Anni in der Krippe abgegeben habe, in Anführungsstrichen. Also das fällt mir heute noch schwer, dass ich sie da lasse. Aber man muss auch dann irgendwann auf sich selbst achten und sich das auch erlauben.
Also auch wieder diese Einstellung zurückgewinnen, dass man selbst ja auch wichtig ist und auch nicht nur funktionieren muss, sondern dass es einem auch gut geht, weil, naja, du wirst ja gebraucht oder also ohne dich.
Ja.
Hätte auch nicht funktioniert. Also in der Hinsicht ist das sicherlich auch eine wichtige Erkenntnis. Jetzt hast du dieses Foto mitgebracht, damit sind wir eingestiegen.
Ja.
Gibt es denn neben diesem Foto auch, und ich weiß, du hast ja ein Fotoalbum, glaube ich, sogar mitgebracht, ein Foto, wo wir Anni sehen in der Zeit, in der es ihr schon wieder gut ging, also vielleicht während der Nachsorge oder was hast du denn da alles dabei, wo wir ein bisschen mehr Einblick bekommen. Genau. Vielleicht auch von den Menschen, die eben aus deiner Familie dann zu der Zeit da waren.
Also erstmal anschließend an dieses Bild gibt es auch noch ein ganz positives Bild, nämlich als Anni aus der Klinik entlassen wurde.
Ui.
Es ist so, dass ich mir das gewünscht habe, dass sie ein Abschiedslied kriegt. Normalerweise wird das nicht gemacht auf der KMT, auf der Knochenmarktransplantationsstation. Aber ich habe mir das eben gewünscht, dass das gemacht wird für sie und es haben auch alle mitgezogen. Und das finde ich so schön, weil da wird ein Lied gesungen und alle singen mit und die singen dann, die Station hast du geschafft, mit ganz viel super Kraft. Wir stehen hier an der Tür und wir verbeugen uns vor dir. Und das fand ich so schön, weil sich dann eben alle, die ganze Belegschaft verbeugt hat vor der Leistung, die sie da erbringen musste und erbracht hat.
Also das stelle ich mir auch als ein wahnsinniges Wechselbad der Gefühle vor, weil ich meine, das ist ja so eine großartige Aktion und irgendwie diese ganzen Menschen, die sich hier bereit erklärt haben, waren ja die ganze Zeit da für dich. Viele von denen hast du über Monate hinweg jeden Tag wahrscheinlich auch getroffen. Was ging da in dir vor, als du da durch dieses Spalier, sage ich mal, gelaufen bist?
Ja, also es ist ja wirklich so, dass man irgendwann jeden in der Klinik kennt. Also ich hatte viel Kontakt mit den Essensdamen, ich kannte jede Putzfrau, jede Reinigungskraft und dass sie dann einfach da gekommen sind und das mitgemacht haben, da ist man dann zum einen natürlich glücklich und aber auch einfach wahnsinnig dankbar.
Mhm. Toll, so viele auch, oder? Man sieht ja auch, dass es echt einige sind. Und da sieht man sie auch, wie sie strahlt, die Anni. Und hast du noch eins, wo man vielleicht auch ein bisschen die Familie sieht? Also wer da sonst so unterstützt hat?
Genau, also ich habe ja gesagt, dass wir dann viel Unterstützung aus familiärer Seite, von familiärer Seite hatten.
Ja.
Und auf diesem Bild hier sieht mir eben Anni mit ihrer Uroma, die mit 90 Jahren damals zum ersten Mal geflogen ist und von München nach Hamburg geflogen ist, in Begleitung von einem meiner Brüder.
Ach was, ist und das erste Mal geflogen?
Ja, hat sie auch so ein kleines Heftchen gekriegt, wie das die Kinder alle kriegen, war sie sehr stolz drauf.
Krass.
Und da haben wir gemeinsam Ostern dann gefeiert im Ronald McDonald House. War eben noch einer meiner Brüder, mein Sohn, meine Mutter. Genau.
Das sind ja dann, also wenn man es mal so nimmt, trotz all dem schlimmen Umständen, die dazu geführt haben, ist ja trotzdem fast schon eine Sternstunde, so wie du dieses Bild, oder? Ja. Das wird so, wahrscheinlich hätte es das nie irgendwo anders gegeben.
Das stimmt.
Großartig. Und hier sieht man euch in allen Generationen dann, ja?
Genau.
Vier an der Zahl.
Das sage ich immer, vier starke Frauen aus vier Generationen. Meine Oma, meine Mutter, ich selbst und natürlich die Anni.
Ja.
Genau, ist auch in Hamburg entstanden.
Schön. Ja. Schön zu sehen. Ihr als Familie, hier die familiäre Unterstützung, hier die ganzen Glückwunschkarten und so, Wahnsinn.
Ja.
Also da siehst du mal, was dann doch das Umfeld, familiäre, aber auch Freunde, das ganze soziale Umfeld, was das dann doch für eine Kraft hat, in solchen Situationen, wie wichtig das ist. Genauso wollen wir Anni natürlich auch in Zukunft nur noch sehen, lächelnd und, und am Leben teilhabend und mit all den Freuden, die sie bringt als Kind. Das hast du ja auch mal gesagt, sie ist ein freudebringendes Kind.
Ja.
Vielen Dank, das, was du dir vorgenommen hast, nämlich eben auch Hoffnung und Zuversicht zu geben durch das Teilen eurer Geschichte und auch aufzuklären, sicherlich auch über diese seltene Erkrankung.
Ja.
Das ist definitiv aufgegangen. Und jetzt bleibt zum Schluss noch die große Frage. Die Frage stellen wir immer, weil Zimmer mit Aussicht, das ist nun mal der Titel unseres Podcasts. Was oder welche Aussicht auf etwas Schönes oder was auch immer etwas Geplantes, von mir aus in naher Zukunft, von mir aus auch gerne in ferner Zukunft, was ist da, was dir sofort in den Kopf springt, das du mit uns teilen möchtest? Welche schöne Aussicht.
Ja, ich habe das ja eben schon erwähnt, dass sich ja eben alles gelohnt hat, wenn meine zwei Kinder zusammen im Garten spielen. Und ich hoffe, dass ich diese Aussicht noch sehr oft haben werde. Und ich habe ja auch erwähnt, dass wir gerade ein Haus bauen. Und wenn da irgendwann mal der Garten fertig sein sollte, dann freue ich mich, da auf dieser Terrasse zu sitzen und den Kindern im Garten beim Spielen zuzuschauen. Das ist alles, was wir brauchen.
Ja, ich glaube auch. Wenn das eintritt, ist das Glück schon perfekt.
Ja.
Jutta, vielen Dank für diese Geschichte, für das Teilen der Geschichte. Und
sehr gerne.
Und du grüßt bitte unbekannterweise alle Beteiligten, die ganze Family und natürlich auch die kleine Anni und Xaver. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Glück, ganz viel Erfolg und Gesundheit vor allen Dingen. Ja. Und dass eben all diese Wünsche, die du hast und Bilder, die du vor Augen hast, dann auch irgendwann mal bald Realität werden. Tausend
vielen
Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich glaube, das war für uns alle wirklich eine Geschichte, die sehr unter die Haut ging. Und zugleich ist es eine Mutmachgeschichte. Also in der Hinsicht davon wollen wir in Zukunft auch mehr erzählen. Ich freue mich also auf die nächste Ausgabe von Zimmer mit Aussicht. Und ich freue mich umso mehr, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.